Wir sind ja im Gesundheitswesen, also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, Niedergelassener für Allgemeinmedizin in Wiesbaden, heute leider mit sehr schlechtem Netz unterwegs und bin mir nicht sicher, ob ich die ganze Folge online sein kann.
Und ich bin Marc Hanefeld, Anästhesist und Hausarzt, niedergelassen in einer Einzelpraxis in Bremervörde.
Ja, hallo Marc, hallo Tino und hallo auch noch unser vierter Mann heute im Podcast, wo wir uns sehr freuen. Timo Frank ist heute bei uns zu Gast von der Gematik. Hallo Timo.
Hallo ihr drei.
Also mich freut's sehr, dass du heute mal bei uns bist. Wir haben dazu ein paar Anläufe immer mal genommen und heute klappt's endlich mal. Ganz lustig heute, jetzt ist Tino ein bisschen mit Tonproblemen unterwegs. Du heißt Timo, das ist ja bei uns hier im Podcast irgendwie so ein Ding, das mit den Vornamen, entweder heißen sie alle Christian, heute heißen alle Timo, also für unsere Hörer durchaus immer eine Herausforderung.
Ja, und die zusätzliche Geschichte ist natürlich auch, wir sehen, auf welcher dünnen Basis, auf welchem dünnen Eis wir die Digitalisierung in Deutschland aufbauen, wenn wir schon es nicht schaffen, den Podcast technisch hinzukriegen, weil wir kein Internet haben.
Genau, unser Thema heute ist die digitale Versorgung. Was erwarten die Praxen von der Gematik? Die Gematik, das ist ja die offizielle Gesellschaft für, so heißt sie, Gesellschaft für Telematik-Anwendungen der Gesundheitskarte, so war der ganz ursprüngliche Titel, und spielt ja eigentlich seit Jahren die Schlüsselrolle bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens hier in Deutschland, ist also die zentrale Organisation, die die digitale Infrastruktur im Gesundheitswesen entwickelt und das alles auch verantwortet. Zentrale Anwendungen wie die EPA, das E-Rezept, die Telematik-Infrastruktur selber etc. Und jetzt hat Anfang August die Gematik eine Stabsstelle Versorgung eingerichtet, um, wie es da heißt, die Versorgungsperspektive noch stärker in die Arbeit der Gematik zu integrieren. Und Timo ist heute unser Gast und ist in dieser Stabsstelle Versorgung. Und deshalb erstmal die erste Frage an dich, Timo. Welche Rolle übernimmt denn diese Stabsstelle jetzt ganz konkret? Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, sehr tolle Frage zum Einstieg. Das Thema Versorgung liegt mir sehr am Herzen und es hätte der Gematik natürlich auch in die Wiege gelegt werden können bei der Gründung 2005, du nanntest es gerade, der Gesellschaft für Telematikanwendung, der Karte. Damals sprach man noch über die Karte und hatte die Versorgung noch gar nicht so im Blick, sondern eher die Technik. Das hat sich in den letzten Jahren schon geändert, erst seitdem jetzt die Gematik den Titel Stabsstelle Versorgung gibt. Die Rolle kannst du dir so vorstellen oder könnt ihr euch so vorstellen, dass die Gematik ein Ohr an der Versorgung hat. Das bedeutet, wir gehen schon seit Jahren verstärkt auf Hospitationen und in den Dialog mit denen, die in der Versorgung arbeiten. Das sind sowohl Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegekräfte, Apothekerinnen und Apotheker und es sind auch die Kliniken. Und wir müssen bei der Digitalisierung eben die ganze Bandbreite abdecken. Sektoral klappt das nicht.
Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also geht ihr jetzt konkret erstmal in dem ersten Schritt in die einzelnen Versorgungseinrichten, schaut euch das an, wie da gearbeitet wird? Oder wie kann man sich die Arbeit konkreter jetzt vorstellen bei dir?
Es sind verschiedene Aspekte. Also ich unterteile es mal gerne in zwei verschiedene Dimensionen. Ja, die externe und die interne, das, was extern passiert, schon seit Jahren, habe ich ja gerade gesagt. Also wir gehen schon raus in die Versorgung und schauen uns das an. Die zweite und viel wichtigere Frage ist ja, was passiert dann damit? Also was passiert damit, wenn wir sehen, huch, in der Klinik wird gefaxt oder Entlassbriefe kommen noch gar nicht in der Praxis von Tino, Christian oder Marc an. Der reine Status quo, der interessiert die Gematik natürlich auch, aber was ändern wir an zukünftigen Prozessen, die wir vielleicht digital ein bisschen schöner, smarter aufstellen, so dass es klappt, insofern das Netz vorhanden ist. Und das ist im Prinzip Kernaufgabe der Stabsstelle Versorgung, ja. Also wenn ich rausgehe, und das mache ja nicht nur ich in der Gematik, sondern auch andere, dann muss das auch in die Gematik reinkommen. Die Gematik wurde 2005 mit einigen Mitarbeitern gegründet. Wahrscheinlich waren es damals 20, 30, 40. Die Gematik hat inzwischen aufgrund des breiten Aufgabenspektrums 500 Mitarbeiter, die an vielen vereinzelten Kernthemen arbeiten. Und die Versorgung ist ja genauso breit. Also es gibt ganz viele Nischen, mit denen wir tagtäglich sprechen und deren Bedürfnisse wir tagtäglich auch irgendwie abdecken müssen. Und das verorten wir in dieser Stabsstelle. Das heißt, das, was bisher an ganz vielen Stellen innerhalb dieser Belegschaft der Gematik stattgefunden hat, zentralisieren wir und sind Ansprechpartner für Menschen wie euch.
Welche Projekte stehen denn da bei euch jetzt konkret an?
Es steht konkret an, dass wir uns, Achtung, im Koalitionsvertrag stehen bestimmte Dinge um Sachen wie das Primärarztsystem kümmern, das ehrlicherweise ein Primärversorgungsziel ist, denn es geht nicht nur um Ärztinnen und Ärzte, sondern um eine gesamthafte Versorgung und die Steuerung von Versorgung. Und ganz einfache Dinge, die in solchen zukünftigen Projekten, ne, wir interessieren uns ja nicht für die Politik oder Vergütung dahinter, eine Rolle spielen, ist der Datenaustausch untereinander und bei Primärversorgung konkret das Thema Überweisung. Und nicht nur Überweisung als Papierüberweisung oder als neuer digitaler Überweisungsprozess, sondern wie kommunizieren Haus- und fachärztliche Versorgung miteinander, wie behandelt man Patienten eben unabhängig von so einem Überweisungsmuster.
Das ist natürlich super schön. Das ist ja auch was wir hier im Podcast ganz oft angeregt haben, ne? Dass wir gerne dieses gelbe Überweisungsformular ersetzt hätten, weil das ja eigentlich für uns in der Versorgung der wichtigste und effektivste Weg ist, miteinander zu kommunizieren, ne? Dass wir also nicht mehr jetzt so ein, weiß ich nicht, wie viele Zeichen da drauf passen auf ein Überweisungsformular, vielleicht 120 Zeichen auf jeden Fall. Wenn man ein bisschen Text schreiben will, ist das immer zu wenig, ja, sondern dass wir einfach mit Kolleginnen und Kollegen hier wirklich in so einen digitalen Konsultationsprozess reinkommen, ne, mit wo wir Befunde übermitteln können, wo wir vielleicht auch Terminpriorisierungen schon vornehmen können, wo wir uns auch nach einer Konsultation vielleicht noch austauschen können, wenn die stattgefunden hat. Und wenn man sich überlegt, dass in Deutschland, glaube ich, im Jahr knapp 1 Milliarde Konsultationen im ambulanten Sektor erfolgen und wenn man da jetzt die Laborfälle rausrechnet und einige andere Fälle rausrechnet, die jetzt eher technischer Natur sind, dann sind es immer noch gut 500 Millionen, also 500-600 Millionen ambulante Kontakte, Arzt-Patient-Kontakte und dass dann auf Überweisungen häufig, wenn nur jeder 10. Patient sein gelbes Formular vergisst, wenn er zum Facharzt geht, dann sind das schon 50, 60 Millionen, ne, Konsultationen, die eigentlich stattfinden, ohne dass jetzt ein Facharztkollege genau Bescheid weiß, was jetzt die exakte Fragestellung ist beispielsweise. Ne? Also insofern ist das wirklich was ich jetzt sehr begrüßen würde.
Timo war ja die Tage bei mir auch zum Hospitieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man im Regulativbereich sitzt, dass man weiß, wie es in der Praxis ist. Ne? Und gerade das Thema Überweisung, ne, wenn man sich das dann anschaut, wie es vorher war, da wird auf die Überweisung was draufgeschrieben. Es gibt natürlich auch sehr unterschiedliche Überweisungsqualitäts- oder Qualitäten, die bei den Fachärzten ankommen. Das kriege ich von Freunden von mir auch mit, die selbst im Facharztbereich arbeiten. Und wenn man aber was darauf hält und sagt, okay, ich möchte wirklich von dieser Konsultation was haben, das Maximum rausholen, dann wird man ja Informationen übertragen müssen. Bis jetzt haben wir es ausgedruckt und den Leuten mitgegeben. Dann gibt es seit einiger Zeit KIM, das heißt, wir können den Praxen das schicken, aber man sieht da natürlich auch, eventuell haben die Praxen dann die Patienten noch nie gesehen und können es nicht zuordnen. Und jetzt haben wir die EPA, jetzt können wir es in die EPA hochladen. Aber bei einer Überweisung zu sagen, hier, ich schreibe eine größere Fragestellung drauf, einen kleinen Text und kann direkt relevante Dokumente daran anhängen und das Ganze dann als Token sozusagen in die Telematikinfrastruktur hochladen. Das wäre gut. Und wenn ihr das seht, wie wir daran damit arbeiten, könnt ihr natürlich auch Rückschlüsse draus ziehen, eventuell, was das für Folgen hat für Vorgaben oder Planungen innerhalb der Gematik und des Regulativs. Ne? Und das finde ich gut, wenn es da zunehmend zum Austausch kommt. Und ich finde auch, dass man das merkt, dass der besser wird, dieser Austausch.
Ja, das ist eine Öffnung der Gematik für eben Impulse von außen. Ich habe gerade versucht, hier in die Kamera so einen Überweisungsschein zu halten.
Ja,
ich sehe das ja tagtäglich. Ne? Da muss man nicht mal hospitieren bei euch für. Das weiß man ja auch teilweise, wenn man selbst das Gesundheitswesen als Patient in Anspruch nimmt, dass da halt bitte mit Beurteilung draufsteht und noch vielen Dank und viele Grüße und mehr passt da nicht mehr. Mhm. Oder mehr gibt man dann eben nicht mit. Und jegliche Kommunikation, die ja heute schon stattfindet, ne, also man kommuniziert per Telefon, per Fax, per Messenger, irgendwie mit seinen Mitbehandlern, vielleicht kommuniziert man auch gar nicht. Das ließe sich ja digital begleiten. Genau, also da möchten wir einfach als Stabsstelle künftig bei solchen neuen Entwicklungen, die ja eigentlich auch schon seit Jahren gefordert werden, von Anfang an sehr nah an der Versorgung dran sein. Und ich glaube, das bringt die Stabsstelle von Hause aus mit sich und ist 2005 eben noch nicht so gewesen. Denn bis heute ist es so, und das wird auch so bleiben, ist die Gematik Roadmap, auf denen solche Dinge halt dann draufstehen würden, ne, wie die Überweisung oder wie werden Patienten durch so ein Gesundheitssystem gelotst, gesteuert, unter Maßgabe der Gesellschaft dazu beschließen. Und die Gesellschafter sind in Mehrheit das Bundesministerium für Gesundheit und eben die entsprechenden Selbstverwaltungsorganisationen. Das versuchen wir mit Versorgungs-Know-how jetzt eben zu ergänzen.
Ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist ja die Nutzbarkeit der Technologie per se. Und da müssen wir dann natürlich auch mal den Zugang in die TI, also in dieses gesicherte Datennetzwerk, ansprechen. Jetzt letzte Woche ist gerade das Praxisbarometer Digitalisierung veröffentlicht worden von der KBV, also eine große Umfrage. Ich glaube, so 1500, knapp 2000 Praxen haben daran teilgenommen. Und was da auffällt, ist, dass jetzt viele Praxen darüber klagen, dass wöchentlich oder sogar täglich es zu Störungen in der TI kommt. Und wöchentlich haben 43% der Praxen, glaube ich, angegeben, Störungen in der TI zu haben. Ich persönlich muss auch sagen, aufgrund meiner Konstellation habe ich momentan nahezu täglich TI-Störungen, ja, weil einfach das PVS ein anderes System ist als jetzt das KIM-System, ein anderes System wiederum als der Connector. Das war einfach, als wir vor 5 Jahren entsprechend da die Infrastruktur angepasst haben, zu dem damaligen Zeitpunkt so sinnvoll. Heute ist es das nicht mehr, aber es ist nun mal so. Und das ist natürlich was bei vielen Praxen auch ein bisschen, glaube ich, die Zufriedenheit beeinträchtigt. Ja, also auch in diesem Barometer Digitalisierung ist zwar vermerkt, dass die insgesamt in den letzten 1-2 Jahren die Zufriedenheit mit den digitalen Anwendungen steigt, aber noch nicht zufriedenstellend ist. Wie reagiert ihr denn da intern drauf? Weil das ist für uns das größte Thema, ja, denke ich.
Ja, wir können auf jeden Fall darauf hoffen, dass das in zukünftigen Jahren, du sagst ja gerade, das steigt zunehmend, die Zufriedenheit, dass das mit zunehmenden Jahren weiter steigen wird. Denn so ein riesiges Marktmodell, das wir seit 2005, 20 Jahre lang aufgebaut haben, lässt sich nicht innerhalb von einem Jahr einfach so zurückdrehen. Weder als Gematik noch als Bundesministerium geht das. Marktmodell bedeutet ja, es gibt pluralistisch ganz, ganz viele Anbieter. Das sind nicht nur die Anbieter der Praxisverwaltungssysteme oder der jeweiligen TI-Komponenten, sondern ganz vieler kleinteiliger Dienstleister, die an ganz vielen Zahnrädchen schrauben. Und um das zurückzufahren oder zu vereinheitlichen, zu stabilisieren, wird die Gematik seit, der letzten Legislaturperiode mit dem Ampel-Aus haben wir leider einen kleinen Rückschlag gehabt, versucht zu stärken. Und das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil wenn ich auf der einen Seite sage, ich möchte die Gematik stärken, bekommen wir als Gematik natürlich wieder Gegenwind, warum die Gematik stärken. Die hat das doch die letzten 20 Jahre verbockt. Auf der anderen Seite, es führt kein Weg dran vorbei. Also wenn man diesen Markt stabilisieren wollen würde und dann eben auch um eine Betriebsstabilität bei TI-Zugang zu ermöglichen, dann muss man die Handhabe der Gematik gegenüber dieses Marktes, die diese TI-Komponenten verwalten, betreiben, stärken. Und mit, was meine ich mit Handhabe? Also ich meine damit konkret, dass die Gematik befugt ist, bestimmte Sanktionen auszusprechen oder Zulassungen zu entziehen. Und das ist auf diesem kompletten Markt. Damit meine ich nicht nur den PVS-Markt, sondern auch den Markt der Kartenherausgabeanbieter, der Connector-Anbieter, der Kartenterminal-Anbieter, X, Y, Z, es gibt noch viele mehr, die ja alle irgendwie Produkte verkaufen. Wir versuchen also unsere Position gegenüber des Marktes zu stärken. Das sind die nächsten Schritte, die wir tun können und die wahrscheinlich in dieser Legislaturperiode erste Wirkung zeigen werden. Genauso raten wir dazu, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte eigene Schritte erwägen. So schade das auch ist, dass die Aufgabe jetzt an die ambulante Medizin zu übertragen und zu sagen, bitte, wenn ihr einen Anbieter habt, der nicht zuverlässig ist, leitet entweder Schritte ein, Vertragsänderungs- oder Kündigungsschritte oder eben zivilrechtliche Schritte. Es ist eine Möglichkeit, die getroffen oder erwogen werden sollte.
Ich glaube, es geht ja hauptsächlich uns darum, dass was wir ja in den Praxen benötigen, sind eigentlich Dinge, über die wir uns nicht aktiv kümmern müssen. Ne? Das wäre ja so meine Idealvorstellung von einer digitalen Infrastruktur, dass es endlich mal dazu kommt, dass wir wirklich entlastet werden dadurch, ne? Dass wir nicht einfach einen komplexen Prozess mit Papierakten, schriftlicher Abrechnung etc., ne, hin zu einem komplexen digitalen Prozess verlagern und unsere Energie, die wir dabei lassen, eigentlich genau die gleiche ist, sondern idealerweise haben wir ja eigentlich, müssten wir uns eigentlich nicht darum kümmern. Ja, ich finde auch, dass die Prozesse, wenn sie denn funktionieren, ja, die digitale Signatur, ja, die EPA, die E-Rezepte, ja, das ist schon eine wirkliche Erleichterung und es ist super praktisch, ne? Also ich meine, E-Rezepte, jetzt ein Patient, der irgendwie krank zu Hause sitzt, ne, den braucht man jetzt nicht mehr irgendwie in die Praxis bestellen, damit er jetzt ein Antibiotikum verordnet bekommt, man kann es auf die Karte schreiben, der kann ja in die Apotheke um die Ecke gehen etc., da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das sind wirklich sinnvolle und echt erleichternde, die Versorgung erleichternde Prozesse. Störend wird's halt immer so, wenn dann irgendwie alle 2-3 Stunden du wieder hingehen musst wieder irgendwas entsperren, musst wieder irgendwie gucken, wieso geht's nicht, jetzt hatten wir heute wieder die EAUs, werden nicht verschickt, weil jetzt wurden ja gestern das KV Connect abgeschaltet, auf KIM umgestellt, bei uns hakt's wieder und ich bin der EDV-Muckel bei uns in der Praxis, ich beschäftige mich im Moment locker 2-3 Stunden in der Woche mit geht das, ne? Welches der Komponenten starte ich jetzt neu? Ja, welches funktioniert gerade gut? Wie können wir uns denn die TI, den konkreten TI-Zugang in den nächsten Schritten vorstellen? Also ich stelle mir ja immer vor, ich habe so ein Handy, so mache ich das ja auch in meinem echten Leben. Ja, da habe ich eine Face-ID, das gucke ich an und das lässt sämtliche Transaktionen zu, die ich mache. Ja, und da kümmere ich mich nicht um meine digitale Signatur. Ja, das ist mein Gesicht, das ist eine biometrische Erkennung. Ist sowas denn geplant in der Zukunft?
Ja, auf jeden Fall. Du hast eine sehr hohe Fallhöhe jetzt aufgebaut für meine Antwort natürlich. Aber es ist tatsächlich das Beispiel, was wir ja oft hören. Also nicht nur im niedergelassenen Bereich, sondern auch noch stärker im Klinikbereich. Ne? Also man hat sein iPhone, sein Android-Handy, sein Smartphone mit Face-ID in der Tasche, betritt eben die Türen zur Praxis, zur Klinik und auf einmal ist man in 1998 oder wann auch immer, weil man andere IT-Systeme benutzt, die offenbar nicht mehr so einfach funktionieren wie das Handy in der Tasche. Wenn ich jetzt darüber rede, was geplant ist, bin ich also nie so bei diesem iPhone-Moment, der auf einmal Gold glänzt und super die TI funktioniert, sondern wir müssen uns ja mit langsamen Schritten an den gerade von mir beschriebenen Prozess ranwagen, dass man nur noch vielleicht einen Ansprechpartner als Anbieter hat. Marc spricht da immer gerne von der TI-Kiste, in die ich reingreife und das nehme ich mir raus und das funktioniert. Um uns da hinzubewegen, müssen wir ja erstmal zusehen, dass wir die Anbieter, die wir gerade haben und die nicht zuverlässig sind, auf die richtige Bahn bekommen oder vielleicht weniger Anbieter haben, die für euch als Ansprechpartner genügen, um vielleicht nur noch mit dem Handy, mit der TI zu arbeiten. Und um auf die Frage konkret einzugehen, ja, das sind natürlich Möglichkeiten, dass man auch so qualifiziert elektronische Signaturen nicht mehr mit dem Heilberufsausweis auslöst, der noch an Connector und Kartenterminal und die Stabilität der TI gebunden ist, sondern mit dem privaten Handy. Mhm. Klar, erste Pilotprojekte solcher Signaturen, Fernsignaturen laufen auch schon in Kliniken. In Kliniken ist ja noch viel häufiger so, dass man gar nicht am Rechner sitzt, sondern unterwegs auf Station oder halt eben nicht mehr im Arztzimmer. Und da werden mit privaten Dienstgeräten schon Signaturen für E-Rezepte oder AUs ausgelöst. Mhm. Also denkbar ist das alles. Das ist natürlich noch kein Ersatz fürs Dokumentieren, für das PVS oder das KISS.
Ich glaube, wir haben das, wir waren ja einen Tag, bevor du bei mir warst, Timo, waren wir auf dem Kongress gewesen und da hat, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, der Nana Lohmanns hat dort einen Vortrag gehalten dazu. Da ging es nicht um uns, sondern es ging um die Heilmittelerbringer, die ja jetzt mit reinkommen in die TI und da hat er ein Tool vorgestellt, auch als, also Nana Lohmanns ist der, hat mit EasyTI entwickelt und so weiter und hat jetzt ein Tool vorgestellt, mit dem die Heilmittelerbringer direkt auf dem iPad ihre ganzen TI-Bestandteile zusammenklicken können, können sagen, hier bitte bestell mir eine SMCB und so weiter. Und dann geschieht das automatisch im Hintergrund. Das geht schon sehr weit in das, was ich immer sage, dass wir eben nicht in der Mitte des Wagenrades als Hub sozusagen sind und nach außen in alle Richtungen greifen müssen, sondern dass wir tatsächlich in diese Gematik- oder Telematikkiste reingreifen können. Und ich glaube, wenn sich sowas etabliert, dann kommt auch keiner mehr drum herum. Ne? Ich glaube, dass da auch der technische Fortschritt uns weiterbringt, ohne dass wir unbedingt in Regulative gehen müssen. Aber ich finde das schon auch, ne, dass ihr bei der Gematik, das haben wir jetzt gerade, dass Kartenhersteller Schwierigkeiten hatte. Ist übrigens mein Kartenhersteller. Aber ich hatte schon einen Heilberufeausweis dieser Generation 2.1, den ich brauche. Daher hatte ich das Problem nicht, aber sowas ist natürlich super ärgerlich, ne? Und wenn man dann als Anwender feststellt, diese Firmen können vor allen Dingen Rechnung schreiben, aber keinen Support oder ihre Hauptarbeit nicht, dann wird es irgendwann schwierig. Und da braucht es schon regulativ. Im Moment stellt man als Player im Gesundheitswesen fest, dass da eigentlich wenig passiert und dass insbesondere eigentlich wir regulative abbekommen, nämlich in Form von dann Honorarkürzungen oder sowas, weil wir bestimmte technische Prozesse nicht eingeführt haben in der Praxis. Na, das muss sich schon ändern. Kliniken und eben aber auch die Kartenherausgeber und so weiter, wie Timo richtigerweise gesagt hat.
Ja, idealerweise ist es ja so, dass man ein digitales Tool verwendet, weil es einem die Arbeitsprozesse erleichtert und man da auch richtig Bock drauf hat und dann auch bereit ist, was dafür zu bezahlen. Das ist natürlich immer der viel bessere Weg, als irgendwie sanktioniert zu werden dafür, dass man irgendwelche eher schlechten digitalen Lösungen bei sich nicht implementiert. Ja, das ist logisch. Ja,
ja, leider ist man in den ersten Jahren genau diesen Weg gegangen, aber auch, weil es keinen anderen Weg gab bisher. Das meinte ich ja mit der Handhabe der Gematik, die bisher gegenüber Ärzten, die an der vertragsärztlichen Versorgung, an der Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung beteiligt sind, über das Sozialgesetzbuch 5 eben sanktionierbar sind. Hm. Privatwirtschaftlich, Firmen sind nicht über das SGB 5 sanktionierbar. Ja. So ist das. Deswegen ist an der Stelle ein bisschen Regulatorik notwendig, was für euch aber eher eine Deregulatorik, also weg von der ärztlichen Sanktionierung hin zu anderen Sanktionierungen sich bewegt. Also das sind Mittel, die wir natürlich auf dem Schirm haben. Aber jetzt reden wir schon wieder über Technik und das der stimmt. Eigentliche Sinn ist ja, ne, dass wir über die Versorgung, was hilft uns an Digitalisierung für bessere Abläufe in der Versorgung, dass wir darüber sprechen. Man merkt immer, dass es nicht ganz ohne Technik funktioniert, weil man sich ja über diese technischen Grundlagen, ne, den Heilberufsausweis, über den wir gerade gesprochen haben, erst dazu in die Lage versetzt, bestimmte Dinge zu tun, wie signieren. Aber auch da kann man ja deregulieren. Das gerade genannte Beispiel mit diesem Smartphone, also dass ich mit meinem Smartphone eine Signatur auslösen kann mit der Face-ID oder Touch-ID, das war halt jahrelang No-Go. Mhm. Und auch, dass ich mich mit meinem Handy halt in die TI bewege, also bisher ja nicht denkbar, sondern wir haben uns ja immer an dieses doppelt und dreifach gesicherte mit dem Connector dazwischen gewöhnt.
Das stimmt, ja. Es sind ja hauptsächlich tatsächlich auch die ambulanten Versorger, also in erster Linie die Arztpraxen, die die Digitalisierung am stärksten auch nutzen und am effektivsten nutzen und sich da eigentlich auch wirklich auf die Tools stürzen, wenn sie erscheinen. Böse hinterher hängen da immer noch die Kliniken. Kannst du uns mal sagen, woran liegt das denn eigentlich, dass so viele Kliniken, wir müssen dann gleich auch noch über die Ehepaar sprechen, für die ja gerade die Kliniken, die ja gerade für die Kliniken so wichtig wäre. Woran liegt das, dass gerade die Kliniken da auf diesem digitalen Sektor so, weiß ich nicht, so abgehängt erscheinen? Also da zieht sich ja wirklich ein tiefer digitaler Graben entlang dieser Sektorengrenze, ne?
Ja. Da öffnest du jetzt natürlich die Büchse der Pandoras. Wäre eine Podcast-Folge für sich, die Digitalisierung in Kliniken. Ich glaube, es hat viele, viele, viele Gründe. Ne? Die finanziellen Gründe brauche ich jetzt gar nicht ansprechen, der Kliniklandschaft in Deutschland und der Krankenhausreform. Ich glaube, neben dem ganzen finanziellen, jeder, ihr wahrscheinlich auch, die mal in Kliniken unterwegs waren, wisst auch, also man hat als Klinikmitarbeiter, vor allem als angestellter Mitarbeiter, natürlich ein anderes Verantwortungsgefühl oder auch eine andere Verantwortung als Praxisinhaber. Und ich glaube, so kommt auch ganz schnell zustande, dass man eben als, sei es Assistenzärztin, als Oberärztin, als eben angestellte Fachkraft, medizinische Fachkraft, dann sich nicht um die Digitalisierung kümmert, sondern die IT-Abteilung. Mhm. Also umso mehr Leute, kurz gesagt, beteiligt sind an der Einführung von IT und Prozessen, umso langsamer geht's auch. Und das ist dann eben so größere Organisationen, können wir aber auch über medizinische Versorgungszentren sprechen. Also sobald eine Organisation ja größer wird, verschwindet diese Möglichkeit, selbst etwas zu tun, wie eben Marc alleine in seiner Praxis, der dann letztverantwortlich ist für alles. Also so habe ich dich jedenfalls erlebt, Marc, als ich in Bremerförde war. Und das sind so zwei wesentliche Gründe, ne? Finanzen und Verantwortung. Und dass die KISS-Systeme noch ein bisschen schwergängiger sind als PVS-Systeme, vielleicht noch als dritten Grund hinterhergeschoben. Mhm. Die sind natürlich nicht mal durch eine also die KBV hat immerhin so eine Liste von PVS-Anbietern und eine Zertifizierung für Verordnungsmodule etc. Sowas gibt es ja für KISS-Anbieter gar nicht. Also ganz, ganz viele verschiedene Gründe, die noch ja viel schwieriger sind. Trotzdem adressieren wir mit der Stabstelle Versorgung gerade das Thema Entlassmanagement, Entlassbrief, weil ich in jeder hausärztlichen Praxis bisher gesehen habe, das ist das größte Problem. Keine Dokumente aus Kliniken.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, was ihr da plant, um gerade diesen Prozess oder diese Versorgungssektorengrenze quasi da digital so zu gestalten, dass es da zu Vereinfachungen kommt, ja.
Naja, also es ist ganz vieles schon da, muss man ja sagen. Ne? Also man hätte schon KIM und die E-Arztbriefe, die ihr euch schickt, die hätten Kliniken auch als Möglichkeit, um Entlassbriefe zu schicken. Und auch die EPA ist da, um Entlassbriefe direkt nach Entlassung hochzuladen, auch wenn sie nur vorläufig sind. Und im Prinzip sind Tools da. Das ist dann der Punkt, wo es auch um digitale Veränderungsprozesse geht. Also wie kommt das in die Systeme und in die Prozesse im Krankenhaus rein? Und da muss man auch selbstkritisch auf sich schauen. Ne? Der E-Arztbrief wurde eigentlich für den ambulanten Sektor konzipiert. Klar, auch mit Beteiligung der Deutschen Krankenhausgesellschaft damals, aber der Entlassbrief ist nochmal was ganz anderes als eben der E-Arztbrief. Mhm. Und da könnte man auch natürlich auch darüber nachdenken. Eins meiner Lieblingsthemen. Muss das Vidieren, muss nach dem Vidieren des Entlassbriefs des Chefarztes dann nochmal ein elektronischer Heilberufsausweis rausgeholt werden und dann wirklich nochmal signiert werden, um einen E-Arztbrief zu schicken. Also es ist auch oft die Hürde nach dem Vidieren des Entlassbriefs, dass da dann der Postlauf gestartet wird über die Deutsche Post, statt da den EHBA, der vielleicht gar nicht vorhanden ist, rauszuholen.
Tino, du hast eine Wortmeldung.
Ja, ich habe vielleicht es geschafft, das Internet wieder zum Laufen zu bringen.
Er hat das Internet wieder an.
Hast du doch noch ein paar AOL-CDs gefunden.
Bin ich schon drin, oder was?
In der Schublade. In der unteren Schublade. Nein, bei der Digitalisierung, gerade wenn es um das Thema Versorgung geht, muss man natürlich die Prozesse auch aufteilen. Wir haben einmal die Prozesse, die innerhalb der Klinik, innerhalb der Praxis laufen, die in der Kommunikation zwischen Klinik und Praxis laufen oder verschiedenen Playern. Und dann die Kommunikation mit den Patienten jeweils der verschiedenen Institutionen. Und die letzte Ebene ist dann die Kommunikation Richtung Krankenkasse und auch die digitalisierten Prozesse innerhalb der Krankenkassen.
Aber im Prinzip ist es ja so, dass alles letztlich über die gleichen Plattformen und laufen soll, zumindest mit unterschiedlichen Rollen. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, sehr in der Technik, ne?
Naja, wir sind auch sehr in der Erwartungshaltung, weil viele Patienten einen sehr hohen Erwartungsdruck aufbauen und sich wundern, warum bestimmte Dinge nicht gehen. Und jeder Player schiebt ja so ein bisschen, warum irgendwas nicht funktioniert, dem anderen in die Schuhe.
Also eine Bekannte von mir hat mir jetzt gesagt, da kommen reihenweise Patienten und sagen, ja, sie wissen ja alles, es ist ja alles jetzt in der elektronischen Patientenakte drin. Und also alles. Und da musste sie immer wieder sagen, nein, ist nicht so. Gucken wir mal in Ihre elektronische Patientenakte rein. Und Timo, wir haben auch bei mir reingeschaut, bei meinen Patienten. Da sind halt dann, wenn es hochkommt, Sachen von mir drin, die ich hochgeladen habe. Ne? Aber noch nicht, ich meine, das wird jetzt erst mit der Zeit prospektiv was. Das wird sicherlich auch eine ganze Reihe Vorteile bringen. Aber es ist halt im Moment noch nicht Realität. Und das hattest du gerade, Christian, mit dem Erwartungsdruck gesagt, dass die Patienten davon schon ausgehen. Mit den Krankenhäusern ist es so, ich habe ja neulich schon mal im Podcast gesagt, dass ich meinen Fax abgeschaltet habe. Einfach auch, weil es auf den Keks geht. Und kriege ich von der Klinik nur zu hören, nee, Kim, machen wir nicht. Und wenn ich dann frage, das ist irgendwie seit anderthalb Jahren Pflicht, dann kriege ich nur die Antwort, ja, haben wir aber trotzdem nicht. Na gut, ich rede dann damit natürlich auch nicht mit den Verantwortlichen, muss man auch sagen. Und es ist aber auch eine Klinik, eine schwierige technische Institution auch auf der Netzwerkebene. Mal eben so einen Konnektor einbauen, reicht halt nicht, ne? Sondern man muss ja auch verschiedene Dinge abbilden. Also alle Stationen plus alle Ambulanzen mit verschiedenen Kennungen und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ne? Dann darf eine Station vielleicht ein Rezept machen nur für 3 Tage und die Ambulanz, die eine Ermächtigung hat, die darf auch N3-Rezepte ausstellen und so weiter. Das ist schon komplexer, aber das entbindet die Klinik meiner Meinung nach nicht, sich darum zu kümmern, zumal es jetzt schon lange auch Pflicht ist und es auch wirklich ein Reibungsverlust ist. Und dieser Reibungsverlust kostet ja auch, wenn wir wieder den Bogen schlagen zur Versorgung, der kostet ja auch Sicherheit und Behandlungsqualität einfach. Ne? Und deswegen müssen wir uns darum kümmern und wir müssen auch gucken, wie wir da irgendwie Druck aufbauen können, dass endlich diese Institutionen auch mit reinkommen in dieses Konstrukt, was ja in den Praxen, wie jetzt mehrfach angesprochen, gut funktioniert und auch propagiert wird.
Wozu ich auf jeden Fall einladen würde, ist es trotzdem zusammen zu probieren, ohne dieses Wort Pflicht. Also ich habe zumindest gemerkt, sowohl an Gesprächen mit Vertretern der ambulanten Versorgung, dass diese Pflicht halt auch zu Ablehnung führt und zu einer Trotzreaktion. Und so ist es ja in den Kliniken auch. Das heißt, wenn ihr jetzt mit Kliniken redet, dann ist dieser Effekt, wenn ihr sagt oder mit Pflegeheimen redet, lasst uns das mal zusammen ausprobieren. Ich helfe euch dabei. Fast schon zielführender als dieser Androhung, mach das mal, weil das ist Pflicht, weil das erlebt ja dann die Gematik auch, sobald man irgendwie so, oder das Bundesministerium, die dann das Gesetz schreiben und mit der Anbindungspflicht oder der Umsetzungspflicht gegenüber der Versorgung, da kommt ja nichts mehr raus. Also um digital die Prozesse wirklich anzupassen, müssen die Versorger, die im selben Einzugsgebiet sind, eben auch miteinander zusammenarbeiten wollen. Manchmal hat man so das Gefühl, die Produkte sind da, aber die tatsächlichen Prozesse werden dann weiterhin analog gehalten, eben dieses Fax, das du abschaltest und dann dort aber noch verwendet wird. Und dann werden die Umgehungswege versucht, die ich ja fast noch viel spannender finde. Ne? Also dann schreibt man sich eben über einen Messenger oder über halt E-Mail. Und die TI ist dann auf einmal und Datenschutz auf einmal vollkommen egal, wenn es um Versorgungssicherheit geht, wie du sagst.
Ja, da muss ich dem Rechtfertigungsdruck nachgeben. Tatsächlich, hast du recht, ne? Und das ist auch genau meine Denkweise, ne? Dass man Leute mitnimmt, indem man sagt, hier, ich helfe euch dabei und so weiter. Du kennst mich ja auch so, glaube ich, ne? Dass ich eher so hantiere. Aber das, was ich gerade gesagt habe, ist dann halt am Ende eines solchen Kommunikationsprozesses, wenn man da nicht weiterkommt. Man sagt also, liebe Leute, bitte, ne? Irgendwie müssen wir jetzt da rankommen. Und bezüglich dieser Geschichte, ja, das mit dem Fax abschalten, das hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht die digitale Rezeption hätte, wo man einen datensicheren Upload-Container bereitstellen kann für die Institution. Sonst landet es nicht vernünftig bei uns. Und das ist schon richtig. Ne? Aber WhatsApp oder normale, unverschlüsselte E-Mails sollte es nun auch nicht laufen.
Das stimmt, das ist halt einfach der niedrigschwellige Zugang, ne? Der das dann einfach... der einen dazu verleitet, das zu nutzen. Ne? Und das ist ja genau das, was ich auch gesagt habe am Anfang. Wir brauchen im Prinzip Zugangswege in diese digitalen Tools rein, die wir gar nicht, die uns gar nicht bewusst sind, idealerweise. Ne? Also je weniger Zeit ich damit verbringen muss, jetzt irgendwie eine KIM-Adresse rauszusuchen oder ja, also bei meinem PVS zum Beispiel ist jetzt das Beispiel ist diese KIM-Kommunikation funktioniert, aber so richtig funktional ist es nicht. Also so wie jetzt ein E-Mail-Programm, ne? Auch von der Oberfläche her, ist es bei mir im PVS leider nicht. Wenn ich einen E-Arztbrief bekomme, dann geht bei mir ein Fenster auf und dann stehen dann irgendwelche Verschlüsselungszertifikate sind da aufgeführt, irgendwelche Autorenrollen, Administratoren, da stehen irgendwelche Versionsnummern, dann ist da ein Link drin auf ein XML-File und dann steht die Versendeadresse, die Empfängeradresse drin, also alles so Informationen auf einem Bildschirm und ganz unten ist ein kleiner Link auf das PDF, was dann der Arztbrief ist, den ich lesen möchte. Anstatt dass ich einfach jetzt da drauf klicke und der Arztbrief geht auf, weil ich sehe ja schon, von wem es ist und ich weiß ja auch, um wen es sich handelt und mir ist total Wumpe in dem Moment, mit welchem Zertifikatsschlüssel oder sonst irgendeiner nerdigen Geschichte mir da jetzt die Info übermittelt wird, ne? Und das ist, glaube ich, das, was das so häufig so sperrig macht, ne?
Das ist ein entscheidender Punkt aus meiner Sicht, weil das ist tatsächlich der wichtigste Faktor für Akzeptanz und Erfolg von sowas, ist die User Experience. Und die User Experience hat einfach auch schon jeder auf seinen Tablets, Handys, Computern und so weiter mit Best Practices und so weiter. Jeder kann ganz einfach Informationen über WhatsApp, Signal oder sonst was austauschen. Ja. Und wenn das, und auch das E-Mail-Programm, ne, das wenn man irgendwie Thunderbird oder Apple Mail oder zur Not auch Outlook benutzt, das sind einfach bessere User Experiences, als wir sie in unseren PVSen haben. Haben wir auch schon mal technisch drüber gesprochen. Nur das führt dann halt manchmal zu Auswüchsen. Eine kleine Anekdote dazu, dass eine Patientin neulich gesagt bekommen hat, in der Radiologiepraxis, wo irgendwie eine Schnittbilddiagnostik gemacht worden ist. Ja, wie sieht das denn aus mit dem Befund? Ist der schon fertig? Nein, das dauert ein paar Tage. Ja, aber ich habe morgen den Termin beim Hausarzt. Das ist natürlich auch taktisch unklug, ne, weil das reicht meistens nicht aus, diese Zeit. Ne? Aber die Antwort, die sie bekommen hat, ist etwas, was ist dann wirklich gefährlich. Ja? Da hat die Mitarbeiterin in der Radiologiepraxis zu der Patientin gesagt, ja, laden Sie die Bilder in ChatGPT hoch und lassen sich einen Befund machen. Mhm. Und das ist natürlich... Das ist schrecklich. Ne? Da sind ja alle Patientendaten mit drauf und eine Schnittbilddiagnostik. Praktisch einmal der gläserne Körper sozusagen. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Also wir wollen ja schon praktikable Lösungen haben. Ne? Die müssen aber gut sein, sonst werden sie ja einfach nicht akzeptiert.
Was jetzt eigentlich ein schöner Bogen wäre, mal zur EPA, um darüber mal konkret zu sprechen. Da müssen wir ja auch mal drüber reden, glaube ich. Ja. Die ist jetzt seit einem halben Jahr verfügbar, seit Anfang diesen Monats dann auch quasi gesetzlich verpflichtend anzubieten. Die Zufriedenheit allgemein mit der EPA ist, auch das wurde in dem Praxisbarometer Digitalisierung veröffentlicht, es ist stark PVS-abhängig tatsächlich, also wieder ne, das Endprodukt, wie es dargeboten wird. Die allgemeine Zufriedenheit ist ja auch recht gemischt, was glaube ich noch daran liegt, dass das alles noch sehr sperrig ist. Es sind sehr unstrukturierte Daten, die da reingeladen werden. Und was wir sagen müssen, glaube ich, Timo, unsere Befürchtung als Ärzte oder als Hausärzte ist, im Moment findet da so eine wilde Befüllung statt seitens der Praxen, ja, wird ja auch honoriert. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da ein sehr unstrukturierter PDF-Haufen jetzt aufgetürmt wird, ob das jetzt wirklich relevant ist, ob die Sprunggelenksdistorsion samt Röntgenbild vor 7 Jahren, ob die da jetzt in eine EPA reingehört. Und wenn wir da nicht aufpassen und wenn da auch vielleicht auch von eurer Seite aus nicht drüber nachgedacht wird, dann entstehen da irrsinnige Befundhaufen, die jetzt für keinen wirklich eine Information bieten. Ja, es ist so analog zu, wir kennen das noch aus den Praxen, so die Patienten, die Neupatienten, die mit dem Leitsordner beim ersten Termin stehen, wo wirklich das Labor von 1843 noch irgendwie mit abgeheftet ist, was komplett unauffällig war. Ja, das ist ja auch was, worüber wir uns jetzt nicht gerade freuen. Da sind zwar alle Informationen da, aber es sind so viel Informationen, dass eigentlich die relevanten Informationen für uns gar nicht zugänglich sind. Was sind denn da die Pläne, um das Ganze ein bisschen strukturierter zu machen?
Ja, also erstmal ist die EPA ja neben oder nach dem E-Rezept das zweite größere Produkt, was es durchaus schneller als das E-Rezept jetzt zur Verfügbarkeit geschafft hat. Also deswegen gar nicht überraschend, dass die Einführung jetzt erstmal ein paar Monate bis auch zu einem Jahr hin braucht und erstmal eine Unzufriedenheit herrscht und es stark abhängig vom PVS ist. Das sind ja alles dieselben Erfahrungen, die wir 2022, 23 und 24 mit dem E-Rezept hatten. Übrigens sind ja Jahre, die man beim E-Rezept gar nicht so wirklich mitzählt. Ne? Man rechnet irgendwie so ab 2024, weil da wurde es verpflichtend und da wurden dann tagtäglich die 2 Millionen Rezepte, die tagtäglich ausgestellt werden, per E-Rezept ausgestellt. Aber auch die 1,5 Jahre davor waren ja eine lange Durststrecke. Das fühlt sich jetzt bei der EPA ja in den ersten Monaten ganz genauso an und wird von Zeit zu Zeit besser. Das ist einfach dieser erste, dieser Umstellungsprozess, ne? Von bisher gab es keine EPA und auf einmal gibt es EPAs und das, was du jetzt gerade dieses Befüllen nennst, was erstmal stattfindet, vielleicht auch aus Vergütungsgründen, das ist so, das kann man nicht schönreden und das könnte zu Problemen führen, die wir in Österreich auch schon kennen oder kennengelernt haben. Wenn man sich dort die ELGA, die elektronische Gesundheitsakte anguckt, dann wurde die ja auch massenhaft befüllt und dort gab es ja ähnliche Erfahrungen, ne, dass so eine massenhafte Befüllung nicht zu einer Versorgungsverbesserung führt, sondern erstmal zu einem Anreiz, das Ding zu nutzen, mal reinzugucken und danach macht man sich irgendwie Gedanken, hey, was sollen wir denn mit 10, 20, 30 PDF-Dateien da drin machen pro Patient in einer Akte? Und deine Frage zu konkreten Verbesserungen, wie man das verbessern kann, also so eine Durchsuchungsfunktion, wir nennen es Volltextsuche, wird in der EPA kommen. Mhm. Die wird das Leben auch nicht von heute auf morgen verbessern, weil alle Dokumente zu durchsuchen ist ja auch nicht das, was man will, sondern man will aus diesem Sammelsurium an Dokumenten ja direkt das Extrakt, das für mich wertvoll ist und jetzt gerade akut der Behandlungssituation für mich interessant. Und das werden wir wahrscheinlich nicht nur mit einer Volltextsuche hinbekommen, dieser A4 eingescannten oder hochgeladenen Dokumente, sondern tatsächlich nur mit strukturierten Daten. Und um die zu erheben, müssen wir eben weg vom Dokumentendenken hinzu, wie geben wir strukturiert Diagnosen, Operationen oder eben wie kommen Daten aus dem Entlassbrief aus dem Krankenhaus, ne? Ob es Medikations- oder Bildlabordaten sind, wie kommen die in so eine EPA rein? Und das sind alles Roadmap-Themen, die es in den nächsten Jahren, konkret, das sind mehrere Jahre, über die wir hier reden, zu bearbeiten gilt. Und all die Themen, nicht nur die bessere Durchsuchbarkeit, sondern auch Labordaten, Bilddaten, Röntgen, CT, MRT, stehen auf der Roadmap. Da geht es jetzt nur um die Frage, wann kommt was zuerst?
Ich glaube, wenn ich das mal ergänzen darf, ich glaube, dass sich da auch einiges tun wird auf der Industrieebene. Bei mir ist ja so, ich habe eine Papierpraxis übernommen, habe die digitalisiert. Ne? Das heißt also, ich habe auch teilweise Jahrzehnte alte Akten und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt total einen Überblick drüber hätte. Ne? Darf man auch nicht so tun, als wenn wir da besser wären in den Praxen als die EPA-Macher, sag ich mal so als Schlagwort. Und was heute schon technisch möglich ist, ist, dass man sich einen Patienten-Agent schafft, der sagt, Moment mal, der Patient hat doch diese und diese Diagnosen und da wäre doch diese und jene Behandlung fällig. Und übrigens, die Leitlinie sagt dazu aber Folgendes. Und eigentlich müsste der Patient auch dieses und jenes Medikament haben nach Befund von Facharzt XY. Ich glaube, sowas geht schon. Und die Frage ist, das wird wahrscheinlich so ein bisschen so ein Kopf-an-Kopf-Rennen sein zwischen dem Regulativ, also jetzt Gematik und so weiter, Bundesgesundheitsministerium, aber auch der Industrie. Und ich glaube, alle wollen das. Und welcher Weg dann am Ende der entscheidende wird, werden wir dann sehen. Das ist so meine Ansicht dazu.
Wir sind da natürlich alle echt gespannt, wie das weitergeht. Was würdest du dir denn, Timo, wünschen von uns als den Versorgern jetzt letztlich? Was wäre denn dein präferierter Weg auch, wie wir vielleicht da in Kommunikation kommen, oder was ist so deine Vorstellung, wie du, wie können wir die Gematik unterstützen oder die Stabsstelle jetzt konkret?
Also die breite Masse aus der ambulanten Versorgung können wir nicht hospitieren. Da kann ich nicht vorbeikommen und Hände schütteln und schön mal die Praxisprozesse beobachten. Deswegen laden wir alle Zuhörenden maßgeblich zur eHealth-Community ein. Das ist einfach sowohl quantitativ ein Panel, an dem man an Umfragen teilnehmen kann bei uns, und zum Beispiel auch Priorisierungsfragen in der Roadmap-Gestaltung, die ich ja gerade angesprochen habe. Ne? Mhm. Was kommt zuerst an Features? Nicht nur bei der EPA, sondern auch beim Thema E-Rezept, E-Verordnungen, die noch nicht digitalisiert sind, E-Überweisung. Wie kann man da Ärzte mit einbeziehen? Natürlich eher die breite Masse quantitativ. Ne? An anderer Stelle machen wir natürlich dann auch bei Themen selektiv konkret Workshops und Panels mit Ärzten, Fokusgruppen, wozu ich natürlich auch Interesse habe mit euch, konkret auch mit euch drei, aber auch mit allen, die sich bei mir privat melden, in Kontakt zu treten. Also dieser bilaterale Austausch hat meistens nochmal, gerade für die tiefe prozessuale Betrachtung von solchen Versorgungsabläufen, Kommunikation, Praxis, Klinik beispielsweise, einfach nochmal einen höheren Erkenntnisgewinn. Und beides sind Themen, für die die Stabsstelle Versorgung in der Gematik jetzt da ist.
Marc, was würdest du dir denn wünschen, wenn du jetzt so einen Wunsch hättest an digitalen Tools, die zur Umsetzung quasi einladen, wo würdest du sagen, was hättest du jetzt, was würdest du dir wünschen für deine Praxis?
Also das habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass für mich im Moment Priorität hat die digitale Überweisung. Dann aber auch ein bisschen übergreifender würde ich mir wünschen, dass wir angesichts der vielen, vielen Entwicklungen, die wir sehen auch, wo es Innovationen gibt bis zum geht nicht mehr, dass wir da einmal die Lücken schließen zu dem, was schon da ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel nur mal die Rezepte nehmen, dass wir viele, viele E-Rezepte machen, aber immer noch viele rote Rezepte ausfüllen müssen für irgendwelchen Quatsch, ne? Also meinetwegen jetzt Hilfsmittel und so weiter. Oder für Patienten, die die nicht in die Apotheke gehen können und so weiter. Und ganz allgemein sage ich ja immer dazu, jeder Schritt in der Digitalisierung muss darauf geprüft werden, ob er die Patientenversorgung verbessert oder vereinfacht. Ansonsten macht es keinen Sinn.
Tino, was würdest du dir denn wünschen an digitalen Tools? Was könntest du dir denn vorstellen? Was hättest du gerne in der Praxis?
Ich hätte gerne bessere Schnittstellen. Also wir haben ja immer wieder das Problem, dass die Industrie verschiedene Dinge anbietet. Die Gematik ist ja nicht der einzige Player auf dem Markt, sondern häufig ist das ja die Zusammenarbeit mit KISS-PVS-System und dann noch x anderen verschiedenen Anbietern. Und eigentlich müssen die Schnittstellen viel stärker in den Fokus, die es uns leichter machen, Programme zu wechseln, Technik in die Praxis zu implementieren. Da brauchen wir ein, aus meiner Sicht, Regulativ.
Ja, bei mir wäre es auch, dass ich am ehesten, was ich vorhin schon sagte, im Prinzip den Zugang zu diesen digitalen Tools nicht mit großen Hürden versehe, sondern dass wir im Prinzip einen TI-Zugang haben, den wir gar nicht merken, wo wir mit diesen digitalen IDs arbeiten, wie wir es auch im Privatleben tun. Und dass eben der Fokus gerade bei Anwendungen mal verstärkt auf die Usability gelegt wird. Also die technische Umsetzung allein und dann das in der Breite auszubringen, das reicht häufig nicht aus. Das macht das für uns auch in der Versorgung ja nicht interessant und, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, nicht sexy. Du brauchst im Prinzip auch eine Usability, die dir einfach deine Arbeitsabläufe erleichtert, die dir deine Prozesse erleichtert, ne? Die dir Arbeit abnimmt und spart und nicht die Arbeit verlagert. Also das Thema Nutzerfreundlichkeit ist, glaube ich, was häufig bei der Umsetzung von technischen Anwendungen so ein bisschen hinten runterfällt, was ja auch, wenn man das mal ein bisschen begleitet hat, auch kennt. Ne? Man ist erstmal froh, dass überhaupt ein Ding funktioniert, bevor wir jetzt irgendwie dran gehen und sagen, jetzt machen wir es noch schick, ja, sodass die Leute es auch wirklich gut finden, es zu benutzen. Aber ich glaube, so diese beiden Themen, das wäre wichtig. Timo, kannst du dir was mitnehmen für deine tägliche Arbeit?
Was heißt mitnehmen? Also ich habe alles aufgeschrieben, fein säuberlich, sortiert nach 1, 2, 3. Ich sage jetzt nicht, wer von euch 1, 2, 3 ist. Nein, Spaß beiseite. Also es geht mir natürlich um eure Wünsche, aber auch die der aller Versorger, die hier zuhören. Und ich glaube, ich bin schon relativ gut darin, die Wünsche aufzunehmen und in die Gematik reinzubringen. Und ich habe einfach nur den Appell, dass wir zukünftig stärker miteinander arbeiten und mehr über Versorgung statt über die technische Perspektive sprechen.
Wie gesagt, ich finde das ja schon mal sehr angenehm und sehr gut, dass überhaupt da aus der Gematik heraus auch so ein Schritt auf die Versorger zu jetzt getan wird, auch mit der Stabsstelle, die jetzt da eingerichtet wurde. Und auch schon in den letzten 1-2 Jahren hat man schon gemerkt, man wurde mal zu Workshops oder sowas eingeladen, ja, dass da auch ein bisschen der Fokus drauf gelegt wird, okay, was brauchen denn die Leute, für die wir das alles hier machen? Ne? Das war die lange Zeit so ein bisschen so eine erratische Geschichte, die sich so auch abgeschottet hat und dann so per Ordre de Mufti irgendwelche Sachen nach außen gehauen hat, was nach außen veröffentlicht hat. Ich finde gut, dass man da jetzt in Dialog kommt.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Timo das macht. Und das sollte die Gematik meiner Meinung nach noch mehr machen, ne? Weil wenn man ins Gespräch kommt, ist man einfach immer, man arbeitet einfach besser zusammen, wenn man sich kennt, wenn man seine Sorgen und Nöte kennt und austauschen kann. Und von unserer Seite ist es so, dass es auch nicht sein kann, dass irgendwelche Funktionäre aus der Medizin da sitzen und über Digitalisierung hetzen in irgendwelchen Sitzungen, wovon ich auch schon gehört habe. Da muss Schluss mit sein. Wir brauchen Multiplikatoren aus unseren Reihen auch und wir brauchen auch die Offenheit der Institutionen, die mit uns arbeiten. Und wenn man das macht, und ich habe wirklich das Gefühl, dass das zunehmend gut geht, auch dank Leuten wie Timo, dann haben wir auch Erfolg am Ende.
Also passend zum Podcast-Titel, der Podcast, in dem wir uns hier befinden, das Arztgespräch, würde ich auf jeden Fall dafür plädieren. Vielleicht mache ich ja meinen eigenen Podcast, heißt dann das Versorgungsgespräch. Ja. Es geht ja, das wisst ihr selbst aus eurem eigenen Praxisalltag, es geht ja eigentlich nicht ohne Praxen, es geht aber auch nicht ohne Kliniken, es geht nicht ohne Apotheken, es geht nicht ohne Reha, es geht nicht ohne Physio, Ergo, Logo. Also Versorgung ist ein sehr breites Spektrum und die Versorgung aus der Patientinnen- und Patientenperspektive zu betrachten, heißt eben zu realisieren, die Patienten, die bei mir morgens um 8 Uhr auf der Matte stehen, die stehen am Nachmittag oder am Tag danach und am Tag danach auch ganz woanders. Also dieses Versorgungsgeschehen mal aus dieser Brille, in der man sich manchmal auch selbst befindet, zu betrachten, hilft mir immer ganz besonders zu verstehen, ach so, die Daten, die ich erhebe, die sind ja nur ein winziger Teil und der Patient hat ja an ganz vielen Stellen des Systems noch irgendwie Kontakt zu anderen Menschen. Und einen Blick dafür zu haben, hilft, glaube ich. Deswegen freue ich mich, hier mit der Avantgarde der Digitalisierung im Gesundheitswesen gesprochen zu haben, mit der ambulanten Versorgung. Es ist ja so, ne? Ihr habt angefangen, das ist auch nicht immer gut, das ist auch manchmal schmerzhaft und dafür gebührt euch jeder Dank.
Ja, wir merken, so die digitale Transformation des Gesundheitswesens steht und fällt mit der Umsetzung in der Praxis, ist ein schwieriger Weg, den wir da alle zusammen gehen. Es ist ein Weg in der Transformation, das ist immer steinig. Wir können diese Versorgung spürbar besser werden lassen, indem wir diese digitalen Tools nutzen und indem wir auch Feedback geben den Einrichtungen, die sie entwickeln, damit es für uns auch leichter wird, denn für uns ist die Versorgung dann besser, wenn diese Tools funktionieren und wenn sie verständlich sind und wirklich für uns einen Nutzen bringen. Wir freuen uns, dass diese neue Stabsstelle Versorgung jetzt bei der Gematik da ist, die diese Perspektive aus Praxen, Kliniken, Pflege, was du sagtest, stärker einbinden soll auf jeden Fall. Und entscheidend bleibt letztlich, ob bei Ärztinnen und Ärzten künftig wirklich Entlastung ankommt, ob diese Lösungen dann auch wirklich breit im Alltag genutzt werden und nutzerfreundlich werden und für uns auch alle gut zugänglich werden. Und wir werden das hier natürlich im Podcast auch weiter kritisch begleiten und freuen uns aber natürlich auch, wenn wir uns da auch in den Praxen sinnvoll einbringen können. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Marc Hanefeld, ein bisschen Tino Sommerbrot und sehr viel Timo Frank. Timo, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Danke.
Unser Thema war die digitale Versorgung. Was erwarten die Praxen von der Gematik? Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Auf unserer Webseite das-arztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der dazugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.